ARD.
Ja, hallo, schön, dass ihr bei einer neuen Folge von Hamburg heute dabei seid. Mein Name ist Elke Spanner und heute haben wir Freitag, den 6. Februar. Herzlich willkommen. Wenn ihr in bestimmten Ecken in Wandsbek wohnt und das hier gerade am Handy hört, dann hört ihr zwischendurch vielleicht, genau, nichts. Es gibt nämlich ein paar Ecken bei uns in Hamburg, in denen das Netz so schlecht ist, dass oft gar kein oder nur ein wirklich sehr schlechter Empfang ist. Und das ist kein Luxusproblem, sondern es kann sogar lebensgefährlich werden. Die Bezirksversammlung Wandsbek will an das Thema jetzt mal rangehen. Wie? Das erklären wir gleich. Enkeltrick oder Polizistentrick? Die Hamburger Polizei warnt ja seit Jahren intensiv vor Betrügerinnen und Betrügern, die sich vor allem ältere Menschen als Opfer aussuchen und versuchen, die dann mit erlogenen Geschichten um ihr Geld und um ihre Wertsachen zu bringen. Heute wurde bekannt, dass offenbar 3 Seniorinnen nach solchen Schockanrufen gestorben sind. Eine wirklich erschreckende Nachricht, finde ich. Wir erzählen euch hier, was genau passiert ist und was die Polizei zum Schutz vor solchen Schockanrufen rät. Und dann gehen heute ja die Olympischen Winterspiele in Italien los. Ein großes Sportfest, ja, aber eben auch eine Großveranstaltung, für die sich nicht alle so dermaßen begeistern können. Vor allem auch hier in Hamburg. Die Stadt will sich ja um Olympische und Paralympische Sommerspiele bewerben. Und die Gegnerinnen und Gegner dieses Plans, die nutzen den aktuellen Anlass, um ihre Kritik nochmal richtig zu bekräftigen. Das sind unsere Themen an diesem Freitag. Dann legen wir mal los.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wenn ich manchmal in der U-Bahn auf dem Weg zu oder von der Arbeit kein Handynetz habe, dann ärgere ich mich darüber. Es ist irgendwie verlorene Zeit, in der ich sonst ja auch mal zum Beispiel Nachrichten lesen könnte. Aber ehrlicherweise muss ich jetzt auch sagen, das ist irgendwie nervig, aber natürlich nicht wirklich ein Problem. Dann schalte ich halt mal ein paar Minuten im wahrsten Sinne des Wortes ab. Eine ganz andere Kategorie von Problemen haben dagegen Anwohnerinnen und Anwohner in manchen Gegenden Wandsbeks. Da können Funklöcher nämlich sogar lebensbedrohlich werden. Das hat meine Kollegin Jenny Witt erfahren, als sie gestern Abend in der Bezirksversammlung war. Jenny, was ist da in Wandsbek los?
Ja, Funkstille ist da los. Also Mobilfunkstille, wortwörtlich an manchen Orten zumindest und in manchen Wohnstraßen. Und wie du sagst, ne, aus Sicht der Anwohner und der Politik gefährdet das eben die öffentliche Sicherheit. Das ist schon recht gravierend. Warum? Weil man ohne Empfang den Rettungsdienst nicht kontaktieren kann. Ist ja so, wenn man die 110 oder die 112 anruft, dann wählt sich das Handy in irgendein verfügbares Netz ein. Es muss nicht dein eigenes sein, sondern wenn das schwächelt, dann sucht das Handy sich das stärkste Netz und dann kommst du durch zur Leitstelle halt. Aber wenn das Handy überhaupt kein Netz findet, dann klappt das eben nicht. Ja? Dann kann man den Rettungsdienst nicht erreichen. Und genau das ist Michael Japp aus Sasel vergangenes Jahr passiert.
Meine Frau kam zu mir und sagte, unsere Nachbarin im ersten OG ist umgekippt und kommt nicht mehr hoch. Ich stellte dann fest, dass die Frau nicht mehr atmet. Daraufhin habe ich den ersten 112 gewählt und ich habe Verbindungsprobleme gehabt. Das wurde nämlich, mein Handy hat dann gesagt, geht nicht. Daraufhin habe ich zu meiner Frau gesagt, du machst bitte erstmal Fenster und Türen auf zu dem Ehemann. Daraufhin hat sich mein Handy mit einem WLAN verbunden, entweder mit meiner oder meiner Nachbarin, wie auch immer. Und ich konnte dann mit dem Rettungsnotruf einmal telefonieren und ich brauche auch Anweisungen. Ich mache sowas nicht jeden Tag, was ich zu tun habe.
Sowas Ähnliches ist ihm dann nochmal passiert. Da hat sich nämlich ein obdachloser Mann auf die Straße vor seinem Haus gelegt, ganz früh morgens. Und Michael Japp wollte die Polizei rufen, damit ihn niemand überfährt. Aber das klappte erst auch nicht. Das hat er dann geschafft, aber dauerte. Und diese Lücke bei ihm, die ist schon seit Jahren bekannt und deswegen ist er richtig sauer.
Das sind ja auch wirklich sehr krasse Beispiele, muss man sagen. Aber es geht dabei doch nicht nur um seine Straße oder ist das jetzt einfach ein leider sehr misslicher Einzelfall?
Nee, ganz und gar nicht. Das betrifft so einige Wohnstraßen im Bezirk, vor allem in Sasel und in Rahlstedt. Die Wandsbek-Koalition, also die SPD, die Grünen und die FDP, die zählen in ihrem Antrag da 14 Orte mit Funklöchern auf. Darunter die Straßen Sasel-Hörn und der Hüllenkamp im Rahlstedt. Aber auch die S-Bahn-Strecke zwischen Poppenbüttel und Ohlstedt sei betroffen. Und der Turn- und Sportverein Sasel und das Hotel und Restaurant an der Mellingburger Schleuse, die können da auch ein Lied von singen. An manchen Flecken gibt es laut der Koalition gar keinen Empfang oder er schwächelt so sehr, dass er selbst bei Regen oder bei Nebel wegbricht.
Du hast ja daraufhin, nachdem du das alles erfahren hast in der Bezirksversammlung, auch die zuständigen Unternehmen kontaktiert. Was sagen die denn dazu?
Ja, die sagen, es gibt da Probleme, auf jeden Fall. Zitat Telekom. Die Versorgung in Teilen von Wandsbek ist nicht zufriedenstellend. Es fehlt uns an geeigneten Standorten. Zitat O2 Telefonica. Also die weisen darauf hin zumindest, dass sie 2020 einen Mobilfunkstandort abbauen mussten, weil nämlich der Gebäudeeigentümer gekündigt hatte. Und seitdem sucht das Unternehmen einen Ersatzstandort, immerhin seit jetzt 6 Jahren. Vodafone sagt dann auch noch, es bestehen in besiedelten Gebieten jetzt praktisch keine Mobilfunklöcher im Vodafone-Netz mehr, auch nicht in Sasel und Rahlstedt, aber dort würden wir gerne unser Netz noch weiter verdichten. Allerdings gestaltet sich die Suche nach geeigneten Grundstücken und Gebäuden für neue Mobilfunkstationen hier deutlich schwerer als an anderen Stadtteilen. Also man fühlt, diese Standortsuche ist eindeutig schwierig, weil die Leute eben keine Masten auf ihren Dächern oder in der Nähe wollen oder weil Gebäude mit Masten drauf mal abgerissen werden. Die Stadt verändert sich ja und dann fallen eben auch bestimmte Standorte weg. Das ist so eine laufende Suche.
Was müsste denn jetzt ganz konkret passieren, damit diese Lücken im Funkloch geschlossen werden können?
Die Anbieter, vor allem die Telekom und die Telefonica, die sehen da die Stadt Hamburg und die Bezirke in der Pflicht, ne? Und die Bezirksversammlung andererseits, die will dieses Thema jetzt von den Behörden prüfen lassen. Also wo die Funklöcher sind, was genau getan werden könnte, um das Netz da zu verbessern. Aber auch, ob die Anbieter mehr tun müssen, ne? Ob sie da irgendeine gesetzliche Verpflichtung haben, die vielleicht doch nicht erfüllt wird. Aber am Ende, sagt Christoph Schütte von der SPD-Fraktion, müssen eben alle zusammenarbeiten.
Ein Funkmast aufzustellen, das ist ja einfach. Man muss aber den natürlich auch irgendwie anschließen. Das heißt, wir brauchen dafür ein Netz. Das ist vorzugsweise jetzt ein Glasfasernetz. Der Bezirk muss die Genehmigungen erteilen, dass diese Glasfasernetze gebaut werden können. Wir brauchen einen Anbieter, der diese Glasfasernetze umsetzt. Und wir brauchen dann ein Telekommunikationsunternehmen, das diesen Funkmast aufbaut. Auch da muss man an die Leute herantreten, auch an private Leute. Und das ist auch mit einer Aufgabe, das bereitzustellen.
Naja, also sieht nicht so aus, als ob sich die Leute momentan davon überzeugen lassen. Obwohl natürlich alle auch Netz haben wollen, muss man sagen. Da sind so einige Aufgaben zu erledigen, glaube ich.
Ich habe auch den Eindruck, dass wir nicht das letzte Mal über dieses Thema gesprochen
Vermutlich
haben.
Vermutlich nicht.
Vielen Dank. Das war heute Morgen eine Geschichte im Hamburger Abendblatt, die mich wirklich betroffen gemacht hat. In Hamburg sind mindestens 3 Seniorinnen nach sogenannten Schockanrufen gestorben. Unser Polizeireporter Elias Bartel ist der Sache mal nachgegangen. Elias, was hat dir die Polizei dazu gesagt? Gab es wirklich Tote nach Schockanrufen?
Ja, das hat sich leider bestätigt. Wie du gerade schon gesagt hast, geht es da um 3 Seniorinnen hier aus Hamburg, die alle nach sogenannten Schockanrufen gestorben sind. In dem Fall einer 80-Jährigen aus Rahlstedt sagt die Staatsanwaltschaft nach einem Gutachten der Rechtsmedizin ganz klar, da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Schockanruf und dem Tod der Frau. Und in den anderen beiden Fällen, da spricht die Staatsanwältin von einem zeitlichen Zusammenhang. Also die Frauen sind kurz nach dem Kontakt mit den Betrügern gestorben. Und da muss man auch ganz genau unterscheiden. Aber klar ist, die Anrufe, die gehen den Todesfällen jeweils voraus. Und genau das macht diesen Fall für mich jedenfalls echt bedrückend.
Was weiß man denn über die 3 Opfer? Also wer waren sie und was genau ist ihnen passiert?
Ja, die 3 Frauen waren zwischen 80 und 86 Jahre alt und lebten in Rahlstedt, Poppenbüttel und Marmsdorf. In allen Fällen lief es ähnlich ab. Betrüger haben angerufen, sich als Polizisten oder Staatsanwälte ausgegeben und sie haben so gezielt den Frauen Angst gemacht und von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft erzählt und dann angekündigt, dass jemand vorbeikommen müsse, angeblich um Geld oder Schmuck zu sichern. Und das hat die dann wirklich eingeschüchtert. Und wir haben heute mit Polizeisprecher Sebastian Born gesprochen und der hat uns das erzählt.
Also wir haben in einem Fall die Situation, dass eine Geschädigte ihre Tochter angerufen hat und während der Schilderung des Erlebten über Unwohlsein klagte und dass dann hinzugerufene Einsatzkräfte Reanimationsmaßnahmen durchgeführt haben, die Frau dann aber dennoch verstorben ist. In einem Fall hatten wir eine Frau, die während der polizeilichen Anzeigenaufnahme über auch eben ja, medizinische Symptome geklagt hat und dann in der Folge in ein Krankenhaus verbracht worden ist und dort dann leider verstorben ist. Und in einem Fall ist es so, dass eine der 3 Frauen in ihrer Wohnung leblos aufgefunden wurde.
Ja, das sind recht unterschiedliche Abläufe, aber immer mit diesem extremen Stress durch den Anruf am Anfang verbunden.
Es gibt ja immer wieder neue Betrugsmaschen von solchen Telefonbetrügern. Früher war es zum Beispiel eher der Enkeltrick. Jetzt rufen angebliche Polizisten oder Polizistinnen an. Was sagt die Polizei dazu? Was können wir tun und vor allem natürlich ältere Menschen, auf die die Betrüger es ja speziell absehen, um uns vor solchen Erlebnissen zu schützen?
Ja, also die Polizei, die sagt das wirklich sehr deutlich. Echte Polizisten oder Staatsanwälte, die rufen nicht an und fragen nach Geld, Schmuck oder Wertsachen. Sie fordern auch niemanden auf, irgendetwas zu übergeben oder irgendwo zu hinterlegen bzw. dann zu verstecken. Und sie setzen erst recht niemanden unter Druck und verlangen Geheimhaltung von diesem Anruf. Wenn so ein Anruf kommen sollte, dann sollte man sofort auflegen, wenn man das merkt, und selbst die 110 wählen oder bei der Polizeiwache um die Ecke anrufen. Und ganz wichtig, nicht die Nummer zurückrufen, die auf dem Display erscheint, weil da haben die Betrüger auch Tricks, dass es so aussieht, als wenn die echte Polizei anruft. Ganz wichtig ist aber auch das Gespräch im Familienkreis. Kinder oder Enkel, die sollten mit ihren Eltern und Großeltern über genau diese Maschen sprechen, damit die im Ernstfall schneller merken, Moment mal, das fühlt sich falsch an. Und diese Vorbereitung, die kann dann wirklich entscheidend sein.
Das heißt also warnen und wachsam sein. Ja, vielen Dank dafür, Elias.
Ja, sehr gerne.
Dieser Tag heute, der ist für Sportfans ein richtig guter Tag. In Italien werden heute Abend nämlich die Olympischen Winterspiele eröffnet. Ja, und wer auf sowas wie Skispringen oder Eiskunstlaufen steht, fiebert dem wahrscheinlich schon ziemlich entgegen. Gerade in Hamburg, da sorgt das Thema Olympia allerdings nicht nur für gute Laune. Im Mai sollen wir ja darüber abstimmen, ob Hamburg sich, mal wieder muss man sagen, für olympische und paralympische Sommerspiele bewerben soll. Ja, und da nutzen die Kritikerinnen und Kritiker den heutigen Anlass, um ihre Kritikpunkte nochmal zu bekräftigen. Ole Wuttke, der hat sich da mal so ein bisschen umgehört. Ole, wie ist denn die Stimmung gerade zum Beispiel bei der Initiative No Olympia?
Ich würde mal sagen, die sind ganz zuversichtlich, denn auch die erhoffen sich ein bisschen Rückenwind. So wie die Sportbegeisterten in der Stadt natürlich jetzt von den tollen Bildern aus Italien zehren wollen und hoffen, dass das hier die Stimmung ein bisschen pusht. Genauso erhoffen sich die Gegner, dass auch ihre Argumente gehört werden. Das sind durchaus auch sportbegeisterte Menschen, aber eben keine Freunde solcher Großveranstaltungen.
Fass doch bitte noch mal ganz kurz für uns zusammen. Was sind so die Hauptpunkte, warum Sie gegen Olympia in Hamburg sind?
Tja, ich würde sagen, die Argumente sind so breit gestreut, wie dieses Bündnis breit ist. Da ist der Umweltverband BUND dabei, der Bund der Steuerzahler ist dabei, der ADFC, der Fahrradclub oder auch der AStA, der Uni Hamburg, um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Und die haben eben Sorgen, dass viele Dinge im Vorfeld von Olympia schon in die falsche Richtung gehen. Das fängt an mit den hohen Kosten, die will zum guten Teil der Bund übernehmen. Aber wie viel genau und was genau, das ist im Detail noch gar nicht so klar, sagen die. Oder dass für die falschen Verkehrswege investiert wird, andere Dinge in der Stadt dann zu kurz kommen. Natürlich spielt das Thema Klimaschutz eine große Rolle. Klimaneutral bis 2040, noch weiß der Senat nicht, wie das gehen soll. Aber er wirbt schon mal mit klimaneutralen Olympischen Spielen, kritisiert die Linke heute tagesaktuell. Vor allen Dingen eine große Sorge ist aber auch, dass die Mieten steigen werden, wenn die Stadt so gehypt ist, wenn sie jetzt jahrelang Anlauf nimmt, auf internationalem Parkett prominent platziert werden soll, lockt das womöglich Investoren oder Menschen, die sagen, super, da kann man gut Geld verdienen in dem Jahr, wo Hamburg dann irgendwann mal Olympische Spiele hat.
Und diese ganzen Initiativen, die du gerade zumindest beispielhaft schon genannt hast, haben sich ja zu einer Kampagne gegen Olympia in Hamburg zusammengeschlossen. Wie ist denn da so der Stand dieser Kampagne?
Ja, die sammeln im Moment vor allen Dingen Unterschriften, denn wir haben ja am 31. Mai die Stunde der Wahrheit. Das ist der Tag des Referendums. Dann kann jeder Hamburger, jede Hamburgerin eine Stimme abgeben und sagen, Olympia-Bewerbung ja oder nein. Und die Initiative sammelt jetzt gerade Unterschriften, damit in dem Informationsheft zu diesem Referendum auch die kritischen Positionen berücksichtigt werden, denn die allermeisten Parteien in der Bürgerschaft haben sich ja pro Olympia ausgesprochen und sind damit in dieser Form in der Broschüre vertreten. Das wollen die Gegner nun für sich auch erreichen.
Okay, also die Olympia-Gegnerinnen und Gegner, die machen jetzt mobil gegen Olympia in Hamburg. Aber blicken wir mal auf die andere Seite. Wie sieht's denn mit den Befürwortern aus? Sind denn jetzt viele Offizielle aus Hamburg nach Italien unterwegs, um jetzt bei den Winterspielen für Hamburg als Olympiastandort zu werben?
Ganz erstaunlicherweise nein. Tatsächlich ist es so, dass dort im Augenblick nur der DOSB auftreten kann. Ist der Deutsche Olympische Sportbund, also unsere nationale olympische Organisation. Und solange es keinen konkreten Bewerber gibt, darf noch niemand dahin fahren und schon mal Hände beim IOC, beim Internationalen Olympischen Komitee schütteln und ein bisschen die Werbetrommel rühren. Es wird natürlich trotzdem ein bisschen in die Richtung stattfinden. Hamburg ist nun wirklich nicht die große Wintersportmetropole bei Eishockey, Curling.
Da haben wir noch ein paar, so viel Schnee gerade.
Haben wir zwar, ja, und auch Langlauf wäre jetzt im Augenblick möglich, aber natürlich haben da die Süddeutschen, die mit Alpennähe ein bisschen die Nase vorn. Hamburg als Bewerberstadt mit einer offiziellen Delegation findet aber bei diesen Winterspielen nicht statt.
Okay, und findet Olympia heute Abend bei dir vorm Fernseher statt? Wirst du dir die Eröffnungsfeier ansehen?
Die Feier vielleicht, aber ganz ehrlich, Berge und Schnee sind nicht so meins. Da habe ich es lieber flüssig und flach und guck mir irgendwas Sommerliches im Wasser an.
Ja, vielen Dank und natürlich trotzdem einen wunderbaren Abend für dich.
Danke.
Ja, heute ist Freitag, das heißt, morgen ist Wochenende und das wiederum heißt, dass mir jetzt mein Kollege Daniel Kaiser gegenübersteht.
Hallo.
Nämlich mit den Kulturtipps für euch für das Wochenende. Aber ehe es damit losgeht, Daniel, hast du ein Geräusch mitgebracht und das muss ich raten und ich bin voll gespannt.
Ja, und heute muss ich leider sagen, es ist ein bisschen schwerer.
Also der erste Teil ist eine Glocke, zum Beispiel eine Kirchenglocke,
ja,
und dieses Nachschwingende.
Es ist eher so auf der Metaebene, also auf ein Geräusch auf der Metaebene. Welches Genre ist das so? Wenn du das so hörst, ja, es ist ein Hammer und eine Glocke, aber es ist ja keine normale Glocke.
Nee, also ich denke als erstes eine Kirchenglocke, aber vor allem natürlich, weil du mir gegenüber stehst. Und da bin ich beim Genre Kirchenmusik, aber du verziehst das Gesicht, ich liege
ja,
falsch.
Ja, genau. Also ich schenke dir die Antwort, Comic.
Okay, das ist aber jetzt wirklich Metaebene.
Ja, es ist also, genau, es ist ein Comichammer. Also sozusagen, dieses Geräusch können wir es nochmal hören. Da haut doch Jerry Tom auf die Mütze mit so einem Hammer. Genau, das wäre jedenfalls der Gedanke.
Also ich kenne Comic als Donald Duck und die drei kleinen Neffen. Mein Sohn hat die exzessiv rauf und runter gelesen.
Dann musst du morgen...
Aber das war zum Lesen und nicht zum Hören.
Genau.
Ich bin raus.
Ja, du musst morgen mit deinem Sohn in die Fabrik nach Altona, denn da findet die Comic- und Manga-Convention statt. Comics, Mangas, im Merchandise auch. Und das ist morgen dann das Zentrum in der Fabrik. Und da laufen dann auch durch die Fabrik so Cosplayer, also Leute in Kostümen, die auch noch Performances machen. Morgen von 10 bis 17 Uhr in der Fabrik, Eintritt 8 Euro. Und dann habe ich noch ein Konzert morgen in der Fischhalle in Harburg. Da tritt Dirk Darmstädter auf, der Sänger von Jeremy Days. Diese 80er-Band, she's my brand new toy. In den 80ern wirklich einer der Sänger aus Hamburg. Super Typ, super Musiker mit alten und mit neuen Songs in der Fischhalle morgen um 20 Uhr am Kanalplatz 16 in Harburg. Und dann habe ich noch was aus dem Norden. Am Sonntag gibt es im Saselhaus eine musikalische Weltreise für Kinder. Ein Klassikkonzert ist das für kleine Leute ab 5 und um 16 Uhr geht das los am Sonntag.
Das wird ein Wochenende. Vielen Dank, Daniel.
Gerne.
So, jede Menge Sport- und Kulturtipps fürs Wochenende. Da sollte doch wohl für alle was dabei sein. Ich starte mein Wochenende gleich mit einem Theaterbesuch und dafür mache ich jetzt mal Feierabend. Euch wünsche ich ein schönes Wochenende und nächste Woche hört ihr hier meine Kollegin Caro Weiß. Bis dahin, macht es gut.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.